Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Ich bin Alexander Matzkeit und ich verschwende heute gar keine Zeit auf ein langes Intro, sondern begrüße direkt meine beiden Gäste, Anja Rützel und Lukas Respondek. Willkommen zurück bei Läuft.
Hallo.
Hallihallo.
Ihr seid beide ExpertInnen für Unterhaltungsfernsehen und deswegen wart ihr auch schon beide öfter Juroren in der Nominierungskommission für Unterhaltung beim Grimme-Preis. Dieses Jahr auch wieder, dürft ihr das schon sagen?
Ich bin dabei tatsächlich und bin sehr gespannt, auf dieses Jahr zurückzublicken. Wir nehmen das heute mal so ein bisschen vorweg.
Ich bin nicht dabei, aber ich plane bereits eine Gegenveranstaltung. Vielleicht verleihe ich meine eigenen Preise nächstes Jahr. Mal sehen. Ich habe ja schon immer davon geträumt, die schlimme Preise zu verleihen. Und ich kann mal ohne Gewehr schon mal spoilern, womöglich hat sich dafür ein Ort gefunden in Berlin nächstes Jahr. Wir werden sehen.
Jetzt schauen wir ein bisschen auf das Jahr 2025 zurück. Alles, was so Show und Reality angeht, wo ihr euch auskennt. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich habe die wenigsten Formate, die dieses Jahr wichtig waren, selbst gesehen, schon gar nicht irgendwie in Gänze. Aber ich habe so ziemlich alles gelesen, was ihr dazu geschrieben habt. Lukas, du schreibst ja regelmäßig Kritiken, gerade zu Shows bei EPD Medien. Und Anja, du hast natürlich deine Kolumne bei Spiegel Plus und du hast auch seit Mai einen neuen Podcast, der heißt Sendepause Fehlanzeige, zusammen mit Jochen Schropp. Mhm. Und den habe ich auch immer wieder gehört. Und ich hoffe, dass ich dadurch zumindest so ein bisschen einen Überblick bekommen habe und daraus ein paar Themen destilliert habe. Aber ich will hauptsächlich euch reden lassen. Und die große Frage ist, ob wir mit dem Gorilla im Raum beginnen wollen.
Komm, wir hauen ihn weg, dann haben wir ihn hinter uns. Oder? Weil es geht ja nicht. Wir kommen ja nicht drum rum. Wir kommen ja nicht offensichtlich nicht dran vorbei.
Genau. Also 2025 war das Jahr, in dem Stefan Raab zurück ins Free TV gekommen ist. Anja und ich hatten ja letztes Jahr schon über den Start bei RTL Plus, also im Pay-TV gesprochen. Und dieses Jahr, ich habe mal gesammelt, also im Januar Stefan und Bulli gegen irgend so einen Schnulli. Dann natürlich die ganze ESC-Vorauswahl, dann gab es noch die Stefan-Raab-Show und es gab noch die Unzerquizbaren. Anja, du hast geschrieben, Raab wäre das Jamba-Spar-Abo des deutschen Fernsehens.
Ja.
Was ist von diesem Comeback zu halten?
Also, inzwischen nötigt es mir fast ein bisschen Respekt ab. Der ist ja nicht mehr der Problembär der deutschen Fernsehunterhaltung, das ist ja fast so wie das Matterhorn, wo man denkt, man wird ihn niemals abtragen können, man wird ihn niemals wegschieben können. Diese Penetranz, die ja nicht nur das Prinzip ist in seinem Humor, ne? Also Witze so lange zu wiederholen, Leute so lange auf eine Nippel zu packen und so lange immer wieder abzuspielen, bis man sagt, naja gut, jetzt lache ich halt. Dieser Penetranzhumor, der sich so jetzt fortgesetzt hat, auch in seinem ganzen Konzept, wie er Unterhaltung angeht und wie er einfach nicht weggeht, obwohl es ja offensichtlich überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Und wie er festhält an diesem muffigen 2000er-Humor, das ist ja schon immerhin jetzt, also ich will nicht sagen, dass es mir Respekt abnötigt, aber es ist ein Faszinosum inzwischen für mich, muss ich sagen. Und ich meine, ihr seid noch junge Leute, ich werde es nicht mehr erleben, aber ihr werdet vielleicht zu euren Lebzeiten noch erleben, dass man so viel Zeit, dass es doch noch gelingen möge, auch meiner Frau zutrauen würde im Fernsehen, die scheitert. Vielleicht erlebt ihr es noch, ich erlebe es nicht mehr.
Lukas, du warst zumindest den Quizshows gegenüber ein bisschen gnädiger in deinen Kritiken.
War ich das? Den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht. Also bei den Unzerquizbaren zum Beispiel war ich auch wieder überrascht, dass man aus so einem Konzept überhaupt mehr als 3 Stunden Sendezeit zusammenkriegt, in denen man könnte fast schon sagen, Ticken sogar so ein bisschen die so Unfairness herrschte bei der Stefan Raab und Elton als Dream Team, sich unfassbar viel Zeit nehmen konnten für jede Antwort, während jeder andere Kandidat gefühlt nur 10 Sekunden, glaube ich, hatte an Zeitpensum, um eine Antwort zu geben. Das ist also allein schon da hakte es und ich bin ja grundsätzlich nicht so der Fan davon, wenn eine Sendung offensichtlich nicht über mehrere Stunden trägt und sie dann dennoch, aus welchen Gründen auch immer, auf so eine Länge gezogen wird, dass man sich wirklich einen Abend Zeit nehmen muss, um diese Sendung zu schauen. Und ich habe da nach einer Folge wirklich den Eindruck gehabt, das kann es nun wirklich nicht sein, dass man mir da 3 Stunden lang den Höchstgewinn von 100.000 Euro vor die Nase hält und am Ende geht der Kandidat mit 5.000 raus. Stefan Raab und Elton haben sich als Superhelden dargestellt. Und nee, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, was noch in deiner Auflistung fehlte, ist noch die Pokernacht. Die gibt's ja auch noch ab und zu. Auch das wieder ein Format, das er aus vergangenen ProSieben-Zeiten quasi mit rübergenommen hat, wenn man so will, nur mit anderem Kooperationspartner. Und wer weiß, ich glaube, da ist er fast schon am angenehmsten, weil er dort nicht so sehr auf diesen altbackenen Humor setzen muss, wie Anja gerade beschrieben hat, sondern weil er dort einfach mal einer unter vielen Promis sein kann, die am Pokertisch mit Chips spielen. seinen Humor nimmt man am ehesten noch wahr in seiner wöchentlichen Comedy-Show. Aktuell ist es die Stefan Raab-Show. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht. und ich finde es eigentlich ganz charmant, wenn es so eine Comedy-Show, eine Unterhaltungsshow gibt bei RTL, die die Comedy und Gäste und Talk und Einspieler und vielleicht auch Musik zusammenfasst, nur gelingt es ihnen da überhaupt nicht. Also ich habe, wenn ich so zurückdenke die letzten Wochen, da gab es, glaube ich, einen Einspieler in der Sendung, den ich für wirklich gelungen hielt. Das war der, wo Stefan Raab durch Kölner Straßen gezogen ist und bei Leuten geklingelt hat und St. Martins Lieder gesungen hat. Das fand ich irgendwie sympathisch. Er hatte da offensichtlich eine große Freude dran. Aber ich bin selber auch immer fasziniert, dass ich überhaupt regelmäßig einschalte.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich wollte dich eigentlich ermahnen, ehrlich gesagt. Also das ist für mich nicht mal, wo ich so denke, was? Bist du derjenige, der das gerade genau. Noch vielleicht, du bist noch das Zünglein an der Waage, wo RTL noch sagt, naja, guck mal, wenn jetzt noch 2, 3 weniger einschalten, dann machen wir vielleicht dicht.
Aber ist das denn zu erwarten? Habt ihr den Eindruck, dass RTL davon noch was hat, nachdem die diesen großen Deal mit ihm geschlossen haben letztes Jahr?
Schwer zu sagen, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es anfangs vielleicht auch wirklich RTL Plus Abos gebracht hat, was wahrscheinlich auch mit einem Hauptindienst war, warum man ihn dann herangekarrt hat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diejenigen, die einfach nicht von seinem Humor überzeugt sind, trotzdem jetzt wegen ihm ein Abo aufrechterhalten oder regelmäßig einschalten.
Ich bin ja mal gespannt, weil ich war kürzlich, möchte ich sagen, bei einer absurden Veranstaltung, nämlich einem Live-Jahresrückblick von Oliver Pocher mit Günther Jauch als Gast hier in Berlin, was für die Oliver Pocher-App aufgenommen wurde, für die ich hier ausdrücklich keine Werbung machen möchte. Und da haben sie auch über Raab gesprochen und da meinte Oliver Pocher, es ging darum, sie sind beide gespannt, wie lange das noch wohl noch so geht. Und da meinte, hustete Pocher so ein Weihnachten irgendwie in den Raum, meinte aber, er wisse nichts, er hätte keine Insider-Infos, aber er würde Stefan Raab raten, einfach eine Weihnachtspause zu machen und gar nicht zurückzukommen.
Oh, so wie bei My Style Rocks mit Harald Glöckler, dass man sagt, hier, die Sendung geht jetzt in die Sommerpause und wir warten jetzt schon Ende Dezember und es kommt ist immer noch nicht so weit.
Du wartest, Lukas. Du
genau,
wartest, ich glaube ich. Und da muss ich, fand ich eigentlich mal eine gute Idee von Oliver Pocher. Also das wäre vielleicht das Eleganteste.
Also, aber ihr habt schon auch den Eindruck, er ist irgendwie angezählt so ein bisschen, ja?
Also man kann ja die Zahlen, die sind ja wirklich nicht mal mehr, das ist ja nicht mal mehr eine Interpretation, die sind ja wirklich ein Debakel. Und eigentlich geht's nicht anders. Das kann man ja nicht ewig so weiter treiben.
Okay, lasst uns das Thema wechseln. Wir haben es gerade schon mal angeschnitten mit den Quizshows. Die nehmen auch kein Ende. Am prominentesten wahrscheinlich dieses Jahr ein sehr gutes Quiz mit hoher Gewinnsumme von Joko und Klaas. Aber ich habe auch diverse andere Formate in euren Kritiken immer wieder gelesen. Was glaubt ihr, ist das einfach der Dauertrend, der sich nie vom Bildschirm verabschieden wird? Also zumindest in diesen großen Eventshows.
Also ich stelle an mir selbst, so ist extrem subjektiv, jetzt eine komplette Quizmüdigkeit fest, weil ich das Gefühl habe, man überlegt zwar immer wieder, in welche neuen Gewänder man das Ganze kleiden kann, dieses Prinzip, aber man steckt wenig Mühe in oder Innovation in das, worauf es eigentlich ankommt, nämlich die Fragen. Also das ist sowas, wo ich so denke, selbst in so Joko-Klaas-Shows, wo man denkt, die versuchen doch wirklich was Neues, sind dann die Fragen oft erstaunlich konventionell. Mich hat das sehr gute Quiz auch früh verloren, deswegen. Und für mich war jetzt so ein kleiner Abgesang auf die Quizshow eigentlich diese kleine Sequenz in der letzten Folge von Denn Sie wissen nicht, was passiert, wo die Quizkandidaten, die da so in so ein kleines Spiel reingeschoben wurden, wirklich so desolat verloren im Posten waren, dass man sie irgendwann gefragt hat, nenne 3 Jahreszeiten, damit mal jemand was weiß. Und dann dachte ich mir, naja, also vielleicht ist es ein Zeichen.
Vielleicht ist es ein Zeichen. Ich kann den Punkt gut nachvollziehen, dass man dem Quiz überdrüssig wird. Auch hier wieder in die Länge gezogen. Das ist sowohl bei ein sehr gutes Quiz der Fall, als auch bei etlichen Vorabendshows der ARD, die irgendwie auch in die Primetime dürfen und dann auf 3 Stunden gestreckt werden. Das genügt für mich einfach nicht. So eine Dramaturgie trägt vielleicht nicht über 3 Stunden. Beim sehr guten Quiz hatte ich erstmal den Eindruck, da war so mein größter Kritikpunkt, dass es tatsächlich vorkommen kann, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin kurz vor Ende der Sendung erst in dieses Panel kommt, der Kandidaten, die da teilnehmen, und dann tatsächlich mit einer einzigen Frage die höchste Summe gewinnen kann. Das fand ich einfach befremdlich, weil ich überhaupt keine Bindung zu dem Kandidaten aufbauen kann und plötzlich gewinnt er da 100.000 Euro und ich soll mich für ihn freuen. Fand ich immer so ein bisschen viel verlangt, aber dennoch hatte so seinen Reiz dann doch, jetzt auch, es gab ja inzwischen 8 Folgen, glaube ich, davon, so in diesem Jahr. Und es hat schon seinen Reiz, diese Sendung immer in einem anderen Ort zu sehen, immer mit so einem gewissen mit so einer gewissen Ausgeschmücktheit, die Juck und Klaas das da noch drumherum basteln. Insofern macht es das schon sehenswert. Die möchte ich gar nicht widersprechen, aber letztlich ist es, wie du schon sagtest, Anja, auch wieder eine Quizshow unter vielen. Und wenn ich mir so überlege, welche, ich sag mal, Quizshow in diesem Jahr mir am ehesten noch gefallen hat, dann fand ich, erkennst du den Song live mit den Wolters-Zwillingen auf Pro7? Zumindest erstaunlich kurzweilig, auch wenn ich sie moderativ ein wenig anstrengend finde. Aber dieses Konzept, einfach Songs abzuspielen, einer nach dem anderen, und Prominente und Wildcard-Gewinner dürfen dann raten, wie der Song heißt und wer es gesungen hat, das hat dann doch erstaunlich kurzweilig gut funktioniert. Ich war selber ganz überrascht.
Ich habe halt wirklich das Gefühl, bei den Quizshows am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass gefragt wird, oder was ist kein Nebenfluss des Rheins oder so. Und das ist für mich dann, wo ich so denke, ich weiß es nicht. Das ist so ein Abfragen von so konventionellem Wissen, was ja niemand mehr eigentlich weiß, sondern alle nur noch googeln. Und deswegen ist es zunehmend absurd, glaube ich, danach zu fragen.
Aber du hast einen interessanten Aspekt, finde ich, nochmal kurz aufgebracht, Lukas, eben mit diesen wandernden Shows, die dann immer an verschiedenen Orten sind. Mhm. Du hast auch ein Format für EPD-Medien besprochen vom MDR, Hol dir deine Show.
Richtig, richtig.
Das auch, und ich meine, wir kennen das ja auch von früher, von Wetten, dass, die waren ja auch immer irgendwie in anderen Messehallen. Ich habe mich gefragt, ob das wichtig wieder geworden ist, diese so Fernsehshows als so ein Standortfaktor, der im besten Fall irgendwie auch das wieder zurückbringt, was alle Leute sich wünschen, dass die Leute so regional mehr zusammenhalten und solche Dinge.
Ich glaube, das ist exakt der Punkt, gerade für den MDR, der, glaube ich, damit versucht, stattzufinden überhaupt in der Lebensrealität der Leute. Und häufig findet die Show in sehr kleinen Ortschaften statt und baut da quasi so eine Bühne auf mit Musikacts, mit kleinen Kochsequenzen und Stars der Umgebung, was immer ganz süß ist. Und sie machen das jetzt einmal im Monat. Das ist ganz nett und schafft vielleicht auch eine gewisse Bindung zum MDR. Beim sehr guten Quiz hat es ja auch den Hintergrund, dass es bis zu dem Moment der Ausstrahlung zumindest geheim gehalten werden soll. Das klappt seltenst, aber geheim gehalten werden soll, wo die Show stattfindet, damit die Kandidaten einfach ohne Bewerbung und so antreten können. Das heißt, da ist der Reiz, einfach Leute aus der Umgebung normallos, die nicht vorher noch gecastet werden, in der Show antreten zu lassen. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch einen Reiz, ja. Aber ob das jetzt ein großer Trend ist oder eine Notwendigkeit des Fernsehens, zu den Zuschauern zu kommen, ich glaube, da gab es immer mal wieder Showformate, die das gewagt haben und es ist nicht immer gut gelungen, werde ich gerne weiter beobachten, ob die auch mal irgendwann mal bei mir anklopfen. Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Thema, und zwar, das hat mich am meisten interessiert, gebe ich ganz ehrlich zu, Social Games als Reality-TV. Die Verräter kamen ja schon vor 2 Jahren und dann gab es jetzt dieses Jahr auch noch The Power und vor allen Dingen Werwölfe in der ARD. Dazu sozusagen vielleicht eine kleine Vorrede. Ich fand am interessantesten, Lukas, in deinem Artikel, dass die Privaten sauer sind, dass die ARD jetzt auch Reality-TV macht.
Ja, was heißt die Privaten? Das war zumindest der eine, ich glaube, RTL-Vertreter, der diese Aussage mal getätigt hat und meinte, diese kommerziellen Formate sollen doch bitte bei den Privaten bleiben. Das sei ja so ein Schwerpunkt der Privaten. Wo ich mir denke, was heißt kommerzielle Formate? Das sehe ich nicht so. Es ist natürlich für die ARD, glaube ich, schon ein Stück weit neues Terrain, wenn so eine Reality-Show, die einzig Strategie und List als einzigen Schwerpunkt der Sendung hat und nicht viel drumherum, ich würde behaupten, kein Bildungsanspruch oder irgendwie sowas, sondern wirklich, das ist Reality-Strategie in Reinform, dass sie das auf Sendung bringen, hat mich dann doch schon überrascht in der Deutlichkeit quasi, in dieser Reinheit.
Ja, da würde ich ja widersprechen, weil ich glaube, da wurde der Bildungsauftrag einfach nur nicht so sehr in-your-face-mäßig praktiziert.
Ja.
Und weil ich finde, man lernt wahnsinnig viel beim Zugucken.
Zwischenmenschlich?
Zwischenmenschlich. Vor allen Dingen, wenn man, also ich fand es richtig gut und ich war so glücklich, dass es so gut gelungen ist, die Werwölfe in der ARD. Ich hätte nicht damit gerechnet als alte Berufsunke, muss ich sagen. Mhm. Und ich glaube, auch RTL hätte das niemals so machen können, weil sie es einfach anders gemacht hätten, glaube ich.
Ich vermute, auch dafür wäre es einfach viel zu nah an den Verrätern gewesen. Ja. Also es gibt natürlich Unterschiede, aber die Grundidee ist, denke ich mal, schon dieselbe. Was der große Unterschied, glaube ich, tatsächlich für mich als Zuschauer war, dass ich bei den Werwölfen eben nicht von vornherein weiß, wer alle Werwölfe sind, sondern dass ich da auch erst so im Laufe der Staffel erfahre, wem diese Rolle zugelost wurde.
Genau, und dadurch fand ich, lernst du auch wirklich was, weil du unwillkürlich reingezogen wirst und eben selber denkst, eben weil es dir nicht serviert wird auf dem Silbertablett und du guckst einfach nur zu, wie dumm sind denn die anderen und die kommen gar nicht drauf. Und ich weiß es ja schon, haha, weil es eingeblendet war, sondern du musst selber so ein bisschen gucken, wie weit lasse ich mich denn manipulieren? Wie weit gehe ich denn mit, erkenne ich die Signale, die Mikrogesten und diese ganzen Dinge? Mich hat das echt sehr reingezogen. Ich habe das auch mir aufgespart und dann in einem Rutsch mehr oder weniger weggeguckt und fand es sehr, sehr gut.
Aber Anja, hast du da nicht vielleicht auch noch Abnutzungserscheinungen, die du vielleicht beobachtest im Sinne, es gibt ja inzwischen einige von diesen Formaten, die, ich sag mal, mit Misstrauen arbeiten. Es geht also wirklich von Fuckboy Island bis letztlich auch schon The Mole vor ein paar Jahren, aber das war ein bisschen, glaube ich, vor dem Trend.
Ja.
Und ich habe jetzt wirklich den Eindruck, nachdem ich jetzt 3 Staffeln Verräter gesehen habe und jetzt auch noch die Werwölfe, dass es mir irgendwann nicht mehr genügt, stundenlang Leuten dabei zuzuschauen, wie sie überlegen, wer könnte es gewesen sein, ständig Theorien raushauen. Ich finde, ähnlich wie beim Masked Singer, dass sich das irgendwann nach wenigen Staffeln dieser Funktionsweise irgendwann auch abnutzt.
Nee, bei mir komischerweise hängt es sehr an den Leuten. Also ich finde es rührend, dass du Fuckboy Island mit reinnimmst. Ja. Weil natürlich hast du prinzipiell recht, also F-Boy Island, wie man ja die Zensur sagt. Und aber wo es quasi darum geht, es sind 3 Single-Frauen auf einer Insel oder irgendwo, wo es warm ist, wo man halt Bikini trägt. Und die haben eine Schar von Männern und müssen rausfinden, wer ist vergeben und wer nicht. Also selbes Prinzip wie Make Love, Fake Love auch. Aber es steht und fällt für mich mit den Leuten. Tatsächlich.
Du hattest auch eine interessante Beobachtung, Anja, finde ich. Ich glaube, zu The Power, dass nämlich in diesen Formaten der Subtext, der sowieso in vielen Trash-Formaten da ist, einfach zu Text gemacht wird. Mhm. Also, dass das, was implizit da ist, man verrät sich, man hintergeht sich, man schmiedet irgendwie Allianzen und sowas, wird einfach zum Spielprinzip gemacht.
Ja. Genau, und ich hatte da zum ersten Mal Sympathien auch für Matthias Mangiapane zum Beispiel, der so eine Mephisto-Figur des deutschen Trash-Wesens eigentlich ist, der ja immer zündelt und macht und tut, wie er nur kann und auch giftig ist. Und da musste ich wirklich an so einen unterforderten Border Collie denken, also so eine Hunderasse, die einfach als Haustier gehalten wird und denkt, ich will aber hüten, ich will aber Leute in die Waden zwicken, ich will aber hier zusammentreiben. Und dann ist dieses Tier unglücklich und benimmt sich schlecht. Und Mangiapane war vielleicht auch oft unterfordert in so Promis unter Palmen-Formaten. Und jetzt, wo es wirklich offensiv drum geht, du musst hier Lügen hintergehen und Intrigen schmieden. Und es ist nicht irgendwie ein schlechtes Charaktermerkmal, sondern es ist eine Fähigkeit, es ist ein Skill. Da ist der richtig gehend aufgeblüht und da fand ich den ganz, ganz toll. So. Und vielleicht gibt's ja auch so Problem-Trash-Leute, die man einfach nur falsch eingesetzt hat
bisher. Man braucht einfach das richtige Format für alle Teilnehmer. Das ist einfach so ein langer Weg, den man gehen muss, wahrscheinlich als Reality-Producer.
Man hat auch eine Verantwortung, finde ich, die Leute da einzusetzen, wo sie glücklich werden. So.
Gibt's da noch mehr Sachen, die man eigentlich nur sieht, wenn man eine Studentin des Trash-TV ist wie du, die man vielleicht noch einfach mal zu expliziten Regeln eines Formats machen könnte?
Ja, ich fände es ja tatsächlich alleine schon mal gut, die Leute irgendwo hin zu verfrachten, also die man so kennt von den ganz schlimmen Formaten, ne? Von den sogenannten Inselformaten, möchte ich sie ja mal freundlich nennen, einfach mal irgendwo hin zu verfrachten, wo es nicht warm ist. Also wo die vielleicht auch einfach geschlossene Kleidung bis zum Hals tragen und mal gucken, was dann passiert. Alleine das ist so. Ich glaube, man müsste manchmal nur so Stellschrauben drehen, um die Formate ganz neu zu erleben. Oder auch dieses Prinzip, ne, dieses Container-Prinzip, wo man denkt, wir haben es doch jetzt gesehen. Es ist doch durchgenudelt zum 100.000. Mal. Aber ich träume ja eigentlich auch davon, von so öffentlich-rechtliche Coverversionen von so Privatfernsehformaten. Also meinetwegen sowas wie Big Brother, aber es sind Leute in der Bibliothek eingesperrt oder so. Und es gibt nur Bücher. So. Und oder das Ganze mit Finanzbeamten einfach. Was reden die, wenn man die in so einem Big Brother-Setting einsperrt?
Oder jeweils so. in dem Sendegebiet der Dritten, die dann jeweils die Promis irgendwo dort für, also kann man F-Boy Alpen oder sowas.
Richtig, absolut. Absolut. Also, wo ich denke, ich glaube, dass die Formate und das Setting eigentlich gar nicht so abgehalftert ist, wie es einem manchmal erscheint, aber man müsste es nur neu tapezieren einmal. So.
Lukas, hattest du den Eindruck, dass die Werwölfe besonders öffentlich-rechtlich waren und wenn ja, warum?
Ich würde sagen ja, weil gefühlt weniger angeschrien wurde. Selbst das hat sich dann im Laufe der Staffel ein wenig verändert. Aber ich hatte den Eindruck, ich bin jetzt nicht der Reality-TV-Experte. Das heißt, ich bin sehr bedacht darin, was ich mir von welchen Konflikten in welchem Maße antue. aber es hatte für mich einen sehr auf das Spiel fokussierte, so eine Atmosphäre gehabt, die ich gerne geschaut habe. Und man hatte, glaube ich, auch so wenig Vorurteile gegenüber schon im Voraus, was ja häufig bei den Trash-Formaten der Fall ist, bei den Reality-Trash-Formaten, weil man die Protagonisten einfach nicht kannte und sie deswegen so unbeschriebene Blätter sind. Und ich mir deswegen dachte, das ist eigentlich ganz angenehm, mal so einen Start von Null aus zu haben und mal wirklich, ich glaube, 12 oder 13 oder wie viel waren es, Menschen kennenzulernen und zu schauen, wie spielen die denn eigentlich. Und was ich auch noch interessant war, ein paar haben ja noch inzwischen oder auch schon vorher so eine gewisse Online-Karriere gehabt, wirklich im kleinen Rahmen. Also sie waren Twitch oder sind Twitch-Streamer, haben vielleicht nach der Sendung einen YouTube-Kanal gestartet. Und was ich sehr viel gesehen habe, sind Reaction-Videos der Kandidaten selbst auf die eigene Sendung. Das heißt, sie haben die ARD-Produktion in voller Länge auf Twitch live kommentiert, immer wieder pausiert, gesprochen, wie sie es erlebt haben, ohne irgendwas zu spoilern, was denen gar nicht so leicht gefallen ist. Und dadurch ist die Sendung und die wahrscheinlich damit auch die Marke ARD, der Absender ARD-Mediathek, einfach auch außerhalb der Mediathek an sich in Zirkulation gekommen und war Gespräch und in Live-Chats und sonst was. Also ganz interessant zu sehen, welche Distributionsstrategie da offenbar mutmaßlich auch mit den Kandidaten abgesprochen wurde. Ja.
Anja, du hast geschrieben, dass jede Zeit ihre Trendmonster bringt. Also dass sozusagen der Zeitgeist sich immer so ein bisschen widerspiegelt in den Dingen, die dann auch so im Unterhaltungsfernsehen aufgegriffen werden. Und du hast für dieses Jahr identifiziert, dass es der Escape Room ist. Also das Lösen von überschaubaren Rätseln. Da gab es ein Format auf Prime, das hieß The Way Out. Aber du hast es auch schon Anfang des Jahres zum Dschungelcamp bemerkt. Also dass auch da das manchmal schön ist, sozusagen den Leuten einfach mal dabei zuzugucken, wie sie in der Lage sind, auch Sachen tatsächlich zu lösen, während unsere Welt so unübersichtlich geworden ist. Gleichzeitig, apropos Zeitgeist, es gibt diese Jagdformate, die ja auch, das ist ja keine neue Erfindung, aber es gab jetzt Most Wanted halt neu. Und ich fand das interessant, Stephen Kings Roman The Running Man spielt ja 2025 sogar, wurde auch dieses Jahr neu verfilmt. Und wenn man sich dann natürlich parallel dazu anguckt, dass zum Beispiel in den USA Migranten irgendwie gejagt werden und so von offen auf der offenen Straße aufgegriffen werden und so. Was sehen wir da für einen merkwürdigen Zerspiegel unserer Welt dieses Jahr im Reality-TV?
Das ist gerade exakt mein Problem, genau das, was du sagst, weil ich gucke jetzt seit 2 Wochen oder so recht begeistert Manhunt. Das ist eine YouTube-Serie von einem wahnsinnig sympathischen österreichischen Team. Also da sind quasi auch Spieler unterwegs in New York und werden, gehuntet, ne, von so einem Hunter-Team. Also es ist so wie das Most Wanted, was es im Privatfernsehen gab, eben auf YouTube und viel radikaler und viel extremer und viel anstrengender. Die sind dann mit GoPros ausgerüstet und alle paar Stunden wird ihr Standort gepinkt und dann können die Hunter los und das jagen und so. Und es ist natürlich tatsächlich sehr zynisch zu sehen, wie Leute durch New York gehetzt werden. Die haben sich dann so eine Rahmenhandlung überlegt, so einen Einbruch in den Tresor, um das quasi, ich weiß nicht, ob der Gedanke war, zu sagen, wir entfernen das von der Realität, indem wir das so ein bisschen wie in so eine Filmhandlung einkleiden, die eben nichts zu tun hat mit, du darfst hier nicht sein, weil du hast hier kein Recht, du hast hier kein Bleiberecht oder so. Das ist, schwingt aber natürlich immer mit. Und das ist sehr schwierig, die Wirklichkeit auszublenden. Und dafür haben wir ja eigentlich Trash-TV-Formate oder Unterhaltung generell. Und das ist bei diesen Formaten natürlich zunehmend schwierig, sie nicht als zynischen Kommentar zu verstehen. Es funktioniert ganz gut, gerade auch, weil diese Österreicher helfen da sehr. Ich glaube, das ist so die größte Last oder die größte Aufgabe, die Unterhaltungsfernsehen dieses Jahr hätte schultern sollen, zu sagen, wir holen euch mal für ein paar Stunden raus in den Volleskapismus und das klappt halt nur bedingt. So.
Aber welche Ironie, dass man ausgerechnet mit Reality-Formaten aus der Realität flüchten möchte. Ja. Das finde ich immer toll.
Ja, das war für mich dieses Jahr bei den Dating-Shows auch so ein Knackpunkt, weil Dating-Shows sind dieses Jahr für mich endgültig krachend gescheitert, weil sich reales Dating-Verhalten, also außerhalb des Fernsehens, was ja immer unverbindlicher wird, eben auch übertragen hat in die Formate. Also bei Princess Charming sind so viele Kandidatinnen gegangen, wie glaube ich noch nie zuvor, während der Staffel. Und selbst die Favoritin hat dann gesagt, ja, sie kann das jetzt nicht durchziehen, weil sie kann sich jetzt nicht committen so. Obwohl ich so denke, das ist aber das Prinzip. Du hast diese Leute 5-mal gesehen während dieser Formate und dann schwört ihr euch ewige Liebe im Finale. Aber die Leute wollen das nicht mehr, weil es einfach so weit klafft zu dem, wie es, glaube ich, in der Realität ist. Das ist eigentlich ganz interessant.
Wo hast du den Zeitgeist gespiegelt gesehen am meisten dieses Jahr, Lukas?
Gute Frage. Also ich hatte den Trend, dieser Punkt, den ihr eben genannt habt, mit den Rätseln, den machbaren Rätseln und Aufgaben, die zu lösen sind, da dachte ich wieder an Deutschlands dümmster Promi, wo ja die Sendung besteht ja eigentlich nur aus lösbaren Aufgaben, meistens in Quizform, aber nicht nur. Da war ich auch ganz beeindruckt davon, wer sich so ein Konzept ausdenkt, dass es quasi das Ziel ist, möglichst früh auszuscheiden und das dann zu befüllen mit Reality-Stars, deren Aufgabe es ja eigentlich qua Hauptberuf dann ist, möglichst lange Screentime, also Sendezeit zu kriegen, also eigentlich im Format zu bleiben. Und es hat sich dann schon so widersprochen und dann gab es so Szenen wie mit der Tochter von Markus Söder, Frau Burkhardt, die dann auf einem Foto Helmut Kohl nicht erkannt hat. Und das war dann die große Nummer. Es gab Spiegel-Interviews mit ihr zu diesem Eklat. Wie konnte das passieren? Und sie hat sich rechtfertigt. Ja, die Krawatte war so auffällig, dass ich hätte niemals gedacht, dass das ein konservativer Politiker ist. Und das fand ich so interessant. Und dann hat Franz Josef Wagner in seiner Bildkolumne das Ganze eigentlich gut zusammengefasst mit: Ach, wie sind die alle blöd. fand ich eine sehr treffende Zusammenfassung. Und ansonsten zur Frage Trends würde ich vielleicht noch sagen, Reality-Parodien. Wir hatten es letztes Jahr schon gesehen mit Players of Ibiza, dass das auf Sendung ging. Und dieses Jahr kam nochmal eine Kreumann-Staffel zum Thema Reality hinterher. Es kam noch Einsame Herzen hinterher mit Fresh Torge, der dann auch nochmal das ganze Dating-Show Love-Camp-Genre aufgearbeitet hat. Also da sehe ich jetzt auch immer mehr, ich sag mal, ob gelungen oder nicht, aber immer mehr Reflexion über das Format an sich und irgendeinen Versuch, damit nochmal spaßiger umzugehen, als es die Formate an sich schon versuchen. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
Aber Anja, ich hatte den Eindruck, du hast das gerade mit den Dating-Formaten schon angesprochen. Dir ist auch dieses Jahr so in Sachen Misogynie und Sexismus echt auch so ein bisschen der Kragen geplatzt, oder? Hältst du das noch lange aus?
Na, es wird echt eng, es wird schwierig, weil man wähnt sich ja doch schon ein bisschen fortgeschrittener. So, also man glaubt ja doch, die Leute, also nicht nur jetzt die Leute in der eigenen Bubble, sondern die Gesellschaft generell hat so ein bisschen was kapiert und ein bisschen was gelernt, wie man vielleicht besser miteinander umgehen könnte. Das ist im Trash, das hinkt ja Jahre hinterher, traditionell. Aber dieses Jahr war es einfach nochmal deutlicher sichtbar. Also, weil eigentlich so die großen Peaks der Aufmerksamkeit im Trash-TV eigentlich immer misogyne Ausfälle waren, mehr oder weniger. Also im Sommerhaus, ich verstehe nicht, wer dieses Jahr das Sommerhaus geguckt hat und mir immer noch weismachen möchte, dass die Paarbeziehung, die klassische heteronormative Paarbeziehung, eine richtig gute Idee ist, auf der unsere Gesellschaft aufgebaut werden sollte. Das denjenigen möchte ich gerne mal sprechen, 5 bis 10 Minuten lang. Also es war einfach nur bodenlos. Also bis zu aber auch solchen Dingen wie: Die Männer diskutieren darüber, ob ihre Frauen im Playboy sein dürften, wenn sie das wollten. Bis irgendwann dann mal eine Frau sagt, ey, hallo, das würde erstmal ich selber entscheiden wollen und so. Wo ich dachte, ja, aber ihr seid doch junge Leute. Also wo soll das denn hinführen? Wenn ihr jetzt diesen Backlash, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Backlash ist, ob es mal jene junge Generation gab, die aufgeklärter war oder das anders gesehen hat oder schon weiter war im Denken. Und natürlich jetzt der große Hammer jetzt zuletzt bei Temptation Island VIP, wo wir den ohnehin sehr problematischen Alex Petrovic sehen, der da den Frauen, die ihn verführen sollen, seine Freundin zu betrügen, die er kennengelernt hat in der vorherigen Staffel, wo er seine damalige Freundin mit ihr betrogen hat. Also es ist ja eh schon ein Konstrukt, wo ich denke, Leute, es ist doch Sodom und Gomorra. Und dann sieht man ihn also, wie er so Verführerin ins Gesicht spuckt, also Prosecco, ein Prosecco-Strahl ins Gesicht spuckt und sagt, das ist eure Aufgabe als Verführerin, ihr müsst hier euch alles bieten lassen und so. Und da gab es dann großen Backlash und dann habe ich nur gesehen, dass sich die Produktionsfirma abgefeiert hat auf Instagram dafür, wie gut die Einschaltquoten sind, wo ich dachte, ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Also und im Nachhinein noch irgendwie notdürftig eine Triggerwarnung vorne dran gezimmert wird. Das ist schon einfach sehr schlimm. So, ich setze jetzt eigentlich meinen letzten Krümel Hoffnung auf Elena Miras. Ohnehin eine Stütze des Genres. So. Mhm. Und die ist, also wer sie nicht kennt, das ist eine Frau, die eher eher eine kurze Lunte hat und radikale Ansagen macht oder wie sie es nennt, ich habe viel Temperament. Und die ist jetzt die aktuelle Singlefrau bei Make Love Fake Love, was jetzt kürzlich gestartet ist. Also der Männer eben zum Teil vor, also ein Teil der Männer, die da um sie buhlen, sind also vergeben und müssen ihr aber vorgaukeln, dass sie Single ist. Und ich hoffe, denen geht schon richtig der Arsch auf Grundeis, weil die ist richtig jetzt erpicht. Ich glaube, sie ist mehr drauf erpicht, den Lügner zu entlarven, der hier eine Frau belügt und seine Freundin in eine schwierige Lage verbringt, als selbst die Liebe zu finden. Das hoffe ich sehr, dass sie das mehr darauf anlegt, zu sagen, wer mich anlügt, dem wird Schlimmes widerfahren. Und dass das so ein bisschen vielleicht korrigiert oder vielleicht so ein bisschen die Tatsache, dass man vielleicht nicht Frauen anlügen sollte, um sie ins Bett zu kriegen, dass das vielleicht nochmal wieder eine neue Öffentlichkeit erfährt. Das wäre ja nochmal eine gute Botschaft.
Dann will ich mit was Positivem enden. Ich glaube, für viele Leute war das eine positive Überraschung dieses Jahr, dass Till Reiners sich so erfolgreich in der Sommerpause von Jan Böhmermann so als Late-Night-Host etabliert hat. Habt ihr Meinungen zu Till Reiners?
Also ich bin tatsächlich Fan, würde ich fast schon sagen. Ich finde ihn richtig gut, weil ich finde, das ist erstens, es ist ein Stand-up-Smart, also überdurchschnittlich smart von dem, was einem sonst da so angeboten wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt der riesige Late-Night-Show-Fan bin und dass ich unbedingt da eine Neuauflage gebraucht hätte. Ich finde, er hat es aber sehr, sehr gut gemacht. Und ich mag einfach die, und vielleicht ist das auch so ein Gegenpol in der heutigen Zeit und deswegen so angenehm, ich mag das einfach die Art und Weise, wie er performt, dass er nicht reinkommt und sagt, alle mal aufgepasst, hier kommt der lustigste Mann im Raum. Jetzt wird's richtig lustig, Achtung, Achtung. Also ne, das so Gegenmodell zu Stefan Raab irgendwie. Sondern dass er so ein bisschen einem das Gefühl gibt, man ist eigentlich auf derselben Stufe und er entwickelt jetzt lustige Gedanken und man kann denen aber folgen, weil als fiel's ihm gerade im Moment so ein und wir gucken gemeinsam staunend auf diese Welt oder so. Das finde ich einfach ihn als Persona, die er da hat in der Comedy, schon wahnsinnig angenehm.
Und die Sendung ist eigentlich ganz gut auf ihn zugeschnitten, weil er, klar, mit dem Stand-up startet das, was einfach sein Talent ist, das er auch schon in seiner Happy Hour auf Dysart immer mal wieder zum Besten gegeben hat und hier nochmal gefühlt in so einer Kürze, in so einer Prägnanz. Und dann gab es auch so viele Sequenzen in der Staffel, die in diesem Sommer hängen geblieben sind. Also ich denke gern zurück an diese Bundespressekonferenz mit Kevin Kühnert, wo er quasi diesen Politikersprech mit einem quasi Ex-Politiker nachgespielt hat und das als Spiel auf die Bühne gebracht hat. Das war wirklich amüsant. Ich bin echt gespannt, ob da noch mehr kommen könnte. Wir haben ja gehört, dass Jan Böhmermann zum Beispiel weniger Sendungen machen wird, der Berichterstattung zufolge im nächsten Jahr. Und vielleicht wird Till Reiners da eine größere Rolle spielen. Ich wär da auf jeden Fall offen für.
Ein großer Moderator der letzten 40 Jahre hat sich verabschiedet jetzt gerade diese Woche, wo wir aufzeichnen. Thomas Gottschalk, habt ihr Abschiedsworte an ihn?
Ich war ein bisschen überrascht davon, wie groß die Resonanz dann doch war und wie die Leute das doch erschüttert hat, dass er jetzt dann da abtritt. Hab's dann aber mir so erklärt, weil dieser symbolische Gehalt so groß ist, ne? Weil ich denke, eigentlich kann man es so runterbrechen zu sagen, so eine Samstagabendshow, die tut ja letztendlich so, zumal wenn sie 3, 4, 5 Stunden dauert, die tut ja so, als wären wir alle unsterblich und es macht nichts, dass wir jetzt so viel Zeit verplempern. Wir haben ja endlos Zeit. Dann können wir auch zugucken, wie Stefan Raab 3 Stunden lang kegelt oder irgendwas macht. Ist ja egal, weil wir leben ja alle ewig. Und in dem Moment, wo quasi so die Wahrheit einbricht mit einem auch nicht unsterblichen Thomas Gottschalk, der jetzt krank ist, dramatischer krank ist, macht es natürlich auch so ein bisschen diese Illusion als solche kaputt von diesem Genre oder so.
Aber ich glaube, er selber ist ein sehr optimistischer Mensch und hat, glaube ich, am Tag nach der Sendung angekündigt, I'll be back. Und er schränkt es ja auch immer in dem Sinne ein, dass er sagt, er macht jetzt erstmal eine Pause vom Samstagabend, aber die Woche hat er noch 6 andere.
Ja.
Insofern wollen wir mal gucken, was dann noch von ihm zu hören sind. Ich wünsche ihm jedenfalls natürlich beste Besserung. Und vielleicht hört man wieder was von ihm.
Aber ist dieser Typus damit auch verschwunden oder sind eigentlich, also ich meine, über Raab ist ja zumindest auch klar, dass er sich nicht vorbereitet, dass es ja zumindest verbindet die beiden miteinander, aber so grundsätzlich geht damit eine Ära zu Ende?
Ich glaube schon, also so diese übermächtige Moderatorenfigur, die auch davon ausgeht, ganz selbstbewusst, dass die nächsten paar Stunden nur um ihn kreisen. letztlich. Also der zwar, es ist ja immer nur der Schein gewesen, zu sagen, ich führe hier durch diese Sendung, ich präsentiere das, es war in Wahrheit war das ja einfach, waren diese Männer ja im Zentrum dieses Geschehens und so und die Bestimmer und gleichzeitig aber ja auch Leute, denen man irgendwie mit einer gewissen Beruhigung zugeguckt hat. Also bei allen Entgleisungen von Gottschalk früher vielleicht oder wo man, was heißt Entgleisung, wo man früher gesagt hat, naja, musste das jetzt sein? Musste da jetzt hingefasst werden? Musste man das jetzt irgendwie so machen? Hatte man ja trotzdem das Gefühl, er hat da die Zügel zumindest innerhalb seiner Gesetzmäßigkeiten in der Hand. Und solche Leute gibt's einfach ganz wenig, denen man sich da so anvertrauen würde, eine Sendung lang. Aber ich find's auch eigentlich sehr erfreulich zu sagen, es gibt nicht mehr diese, ja, man muss es ja so sagen, Männer, die sagen, das ist hier alles meins und ich bin hier der Sonnenkönig in meinem kleinen Reich. Das kann ruhig ein bisschen demokratisierter werden, finde ich jetzt.
Dafür meldet sich einfach schon viel zu viel oder melden sich viel zu viele Menschen zu Wort auf eigenen Wegen, auf Social Media und sonst was. Und dieses Selbstverständnis, von dem du sprachst, ne? Ich bin jetzt der Showmaster und leite euch durch den Abend mit einer Selbstverständlichkeit, die früher zu Zeiten von Wetten, das wahrscheinlich üblicher war, als es heute ist, wo wir einfach so viele Reality-Formate hatten, die wir stattdessen gucken könnten.
Ja.
Letzte Frage. Habt ihr eine Empfehlung, was man sich auf jeden Fall, wenn man jetzt noch ein bisschen Zeit hat, so zwischen den Jahren oder so, noch angucken sollte? Kann natürlich aus eurem Ressort sein, aber kann auch was anderes sein, wo ihr unbedingt sagt, das ist wirklich Zeit, die sich lohnt, in Unterhaltungsfernsehen zu stecken.
Also wenn man Trash-TV mag und sehr genervt war dieses Jahr vom Kreischpegel, der in den vielen Formaten herrschte und vom künstlichen Beef und auch davon war ich sehr genervt, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe die Zusammenhänge jetzt gar nicht, weil ich nicht rund um die Uhr auf Instagram verfolgen kann, was zwischen den Formaten mit den Leuten passiert, die dann immer wieder aufeinandertreffen, immer dieselben 15 Leute. Dann kann ich einfach nur empfehlen, nach Österreich zu schauen, wo man es besser hat. Und ich bin dieses Jahr treue Advokatin des Formats Forsthaus Rampensau Austria. Also wir kennen, war glaube ich das ursprüngliche Format, dann kam es nach Deutschland. In Deutschland sitzen in der aktuellen Staffel wieder nur Leute, die schon Streitigkeiten haben, die zurückreichen, älter als meine Mutter gefühlt irgendwie. Und bei Forsthaus Rampensau Austria hat man ein neues Set von Trash-Prominenten, wo man nichts wissen muss, wo man nicht wissen muss, wer mit wem schon wo was hatte. Und was ich ganz toll finde, ist, die lösen Konflikte auf eine handfeste Art, die wirklich sympathisch ist. Und es werden nicht diese exaltierten Feindschaften zementiert, die irgendwie viel hysterischer sind als im echten Leben. Man sieht da tatsächlich auch Akte von Frauensolidarität, wo Frauen zusammenhalten, also und nicht um einen Mann konkurrieren, sondern über diesen Mann lachen, der quasi alle gleichzeitig anbaggert. Und das finde ich sehr, sehr wohltuend.
Lukas.
Ich würde vorschlagen, mal einen Blick reinzuwerfen in die Rocket Beans TV Morning Show Moin Moin, die inzwischen kürzlich zurückgekehrt ist vor einem Monat und jetzt am Vorabend läuft natürlich, ergibt Sinn. Und da gibt es Sendungen mit Florentin Will, den ich für einen sehr großen Improvisationskünstler halte. Man kennt ihn vielleicht von Gute Arbeit Originals, wo er tolle Sketche gemacht hat vor einigen Jahren. Und der ist jetzt zurückgekehrt mit Moin Moin und hat vergangenen Monat zwei Live-Sendungen, in denen er 45 Minuten lang am Schreibtisch sitzt, am Laptop sitzt, auf Zuruf des Live-Chats quasi, auf Gedankengänge kommt, die man sich nicht vorstellen kann. Er stolpert durchs Internet, klickt unseriöse Werbeanzeigen an, lädt sich dann offenbar Viren auf den Laptop und es ist wirklich ein Genuss, wenn man sich einfach mal anschauen will, wie mit welchem Improvisationstalent man zweimal 45 Minuten füllen kann. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass es da in den nächsten Wochen weitere Folgen mit ihm geben wird. Moin Moin gibt's bei YouTube zu sehen, genau.
Dann sage ich Anja Rützel, Lukas Respondek, vielen Dank, dass ihr da wart und mit mir auf das Jahr zurückgeblickt habt.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wie ganz am Anfang erwähnt, wenn ihr mehr von Lukas und Anja hören und lesen wollt, Lukas schreibt regelmäßig Kritiken für EPD Medien, die ihr auf epd-medien.de findet. Anja schreibt, steht auf Bühnen und hat seit Mai den Podcast Sendepause Fehlanzeige mit Jochen Schropp. Hört mal rein. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wir melden uns in 2 Wochen, also zwischen den Jahren, noch einmal zum letzten Mal in diesem Jahr mit einer guten Folge zum Jahresabschluss und auch Neuigkeiten zur Zukunft dieses Podcasts. Also, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, abonniert Läuft doch und empfehlt uns weiter, wo immer ihr könnt. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.